Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ausgerechnet dort, wo es besonders kalt ist, erwärmt sich unsere Erde am schnellsten. Ein Rätsel, das eine Arktis-Expedition, die es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat, lösen soll. Die Ausrüstung ist ausgepackt. Wie ist es der Mannschaft von Markus Rex in der Eiswüste bisher ergangen? Das wird er uns in dieser Sendung erzählen. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Beginnen werden wir aber nicht am Ende der Welt, sondern mit dem Ende des Lebens. Sterben werden wir alle. Und so individuell vielleicht auch unser Leben war, die Vorgänge in unserem Körper laufen am Ende doch sehr ähnlich ab. Bei Nahtoderfahrungen ist das der Fall, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Nele Rösler über das schnelle und das langsame Sterben.
Eigentlich ist Sterben ganz einfach. Zumindest auf physiologischer Ebene betrachtet, sagt Professor Lukas Radbruch, Palliativmediziner am Universitätsklinikum Bonn.
Letztendlich ist es immer irgendwann so, dass das Herz oder die Atmung aufhört. Und wenn die Atmung aufhört, kurz danach auch das Herz. Und dass dann innerhalb weniger Minuten das Gehirn nicht mehr durchblutet ist und dass dann eben das Bewusstsein erlischt und der Mensch stirbt.
Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Sie können an akuten Ursachen wie Autounfällen oder Lungenembolien sterben oder langsam an einer Krankheit und ihren Folgen. Im letzteren Fall beginnt der Sterbeprozess bereits einige Tage vorher durch veränderte Stoffwechselprozesse, erzählt Lukas Radbruch.
Wenn man daneben sitzt, merkt man, dass die Leute immer langsamer atmen, irgendwann lange Atempausen machen, dann irgendwann die Atmung eben ganz aufhört. Irgendwann gibt es dann ein paar Extraschläge vom Herzen und dann bleibt das Herz stehen.
Früher markierte das den offiziellen Todeszeitpunkt. Heute wird neben dem Herzstillstand aber auch der Hirntod diagnostiziert, der normalerweise einige Minuten später eintritt. Es sei denn, der Patient wird rechtzeitig wiederbelebt. Denn auch wenn Herz und Lunge bereits den Dienst versagt haben, das Gehirn funktioniert noch eine Zeit lang weiter. Dieses Phänomen ist der Schlüssel für eine Nahtoderfahrung, sagt Daniel Konzieller, Neurologe am Reichshospital Kopenhagen.
All diese Leute werden ja wieder reanimiert und deren Gehirn übersteht diese Situation auch ohne größeren Schaden. Sonst wären diese Leute nicht in der Lage, noch viele Jahre später sich daran zu erinnern und von diesen Erinnerungen zu berichten. Das heißt, diese Erfahrungen werden wahrscheinlich gemacht in einem Zustand, in dem der Patient, dessen Gehirn noch in einem Zustand ist, in dem es funktionsfähig ist.
Es gäbe viele verschiedene Situationen, in denen Menschen Nahtoderfahrungen gemacht haben, erklärt Daniel Konzieller. Und nicht immer müsse das Leben dabei wirklich auf Messers Schneide gestanden haben. Mitunter genüge schon die Angst, gleich zu sterben.
In Verkehrssituationen, wo man zum Beispiel haarscharf von einem Laster überfahren wird, ohne dass man wirklich zu Schaden kommt. Das ist physiologisch gesehen ein ganz anderer Zustand als ein Patient, der einen Herzstillstand hat und reanimiert wird. Unsere Studie zeigt, dass diese Nahtoderfahrungen trotzdem sehr stereotyp sind.
Bei dieser Studie hat Konzieller gemeinsam mit Kollegen von der Universität Kopenhagen rund 1000 Menschen aus verschiedenen Kulturen nach Nahtoderlebnissen gefragt. Ein Zehntel von ihnen erfüllten die Kriterien. Geistererscheinungen, außerkörperliche Erfahrungen, Licht am Ende eines Tunnels, die Schilderungen gleichen sich. Das belegen viele verschiedene Studien aus unterschiedlichen Kulturen, aber auch Aufzeichnungen aus verschiedenen zeitlichen Epochen, so Konzieller.
Auch das Gefühl der Friedfertigkeit und der Ruhe ist ein Thema, das immer wieder kommt. Insofern scheint es doch irgendwo auch ein sehr universelles, allgegenwärtiges Geschehen zu sein.
Aber nicht nur das subjektive Erleben von Nahtoderfahrungen ähnelt sich. Eine Studie, bei der sterbende Menschen beobachtet wurden, die aufgrund eines Schädelhirntraumas noch Elektroden im Kopf hatten, zeigte, dass das Sterben mit einer charakteristischen Gehirnwelle einhergeht.
Da hat man gesehen, als diese Menschen tatsächlich verstarben, dass dort eine Art Gehirnwelle einsetzt, genau in dem Augenblick, wenn die Gehirnfunktion erlischt oder wenige Sekunden bis ein, zwei Minuten danach. Und wenn einmal dieser Zustand eingetreten ist, dann liegt tatsächlich ein irreversibler Zustand vor.
Der Mensch ist dann tatsächlich hirntot. Die letzten Gehirnwellen ähneln dabei stets den Ausschlägen bei einem Migräneanfall. Die Schmerzen, die normalerweise damit einhergehen, bekommt der Sterbende nicht mehr mit. Womöglich allerdings andere typische Reize.
Es geht mehr um die visuellen und anderen Sinneseindrücke, die man im Zusammenhang mit einer Migräneaura zum Beispiel entdecken kann.
Was das für Sterbende konkret bedeutet, wird der Forschung wohl verborgen bleiben, weil, anders als beim Nahtod, niemand mehr seine Erfahrungen schildern kann.
Nele Rösler über die letzten Minuten vor dem Tod. 6 Wochen hat die Polarstern eine passende Eisscholle gesucht. Anfang Oktober war sie dann gefunden. Seitdem driftet das Forschungsschiff festgefroren durch die Arktis. Eine kleine Stadt ist auf dem Eis entstanden. Wenn es Licht gibt, dann stammt es vom Mond oder den Stirnlampen, mit denen Forscher auch nach Eisbären Ausschau halten. In diese Einöde führt keine direkte Telefonverbindung. Deshalb haben wir Markus Rex, dem Leiter der Mosaik-Expedition, unsere Fragen aufgeschrieben und er hat uns seine Antworten zurückgeschickt. Das Interview, das Sie jetzt hören, ist also nachträglich zusammenmontiert. Wie schwer war es, eine passende Eisscholle zu finden? Das war unsere erste Frage.
Ja, das war allerdings nicht so ganz einfach. Nach dem extrem warmen Sommer hier in der Arktis ist das Eis hier überall sehr dünn und brüchig gewesen. Die Eisschollen, die wir hier gefunden haben, hatten in der Regel nur eine Dicke zwischen 60 und 80 Zentimeter und davon war nur die Hälfte tragfähiges, stabiles Eis. Wir brauchen aber eine Basis für ein sehr ausgedehntes Forschungscamp, was hier ein ganzes Jahr lang existieren soll. Deswegen haben wir uns auf die Suche nach der einen speziellen Eisscholle gemacht und da sind wir sehr froh gewesen, zusammen auch mit Fernerkundungsdaten, mit Satellitendatenprodukten ein Stück Eis zu identifizieren. Es handelt sich um eine Eisscholle, 3,5 mal 2,5 Kilometer groß, in denen das Eis sich übereinander geschoben hat, senkrecht gestellt hat und auch an den dünnsten Stellen genügend Stabilität bietet für unsere Infrastruktur, die wir hier neben dem Schiff auf das Eis stellen müssen.
Die Polarstern hat ihre Eisscholle also gefunden. Was ist passiert, seit Sie dort das erste Mal festgemacht haben?
Ja, seit dem 4. Oktober liegen wir hier fest an unserer Eisscholle. Wir haben die Maschinen in den Leerlauf versetzt, haben uns hier einfrieren lassen und driften jetzt passiv mit der Drift des Eises durch die Arktis. Und in dieser Zeit haben wir eine gewaltige Infrastruktur auf das Eis gestellt. Stromleitungen sind errichtet worden. Wir haben eine ganze kleine Forschungsstadt neben dem Schiff auf dem Eis aufgebaut. Die besteht aus richtigen Stadtvierteln wie Med City, wo unsere atmosphärischen Arbeiten laufen, Ocean City, wo die Beprobungen des Ozeans stattfinden, Rough City, da wird ein kleiner ferngesteuerter Tauchroboter eingesetzt, um das Eis von unten und die oberen Wasserschichten genau inspizieren zu können. Das ist eine kleine Stadt, wenn man sich das von oben anguckt, mit dem Schiff daneben liegend als dem sicheren Rückzugsort für alle Teilnehmer. Und das wird jetzt so ein ganzes Jahr über die Arktis driften.
Wie gefährlich ist es für Sie, von Bord zu gehen?
Wir haben hier alles getan, um die Risiken dieser Expedition so weit wie das irgend möglich ist zu minimieren. Trotzdem, wir machen unsere Arbeiten auf einer sehr dynamischen Eisoberfläche. Die reißt ständig an verschiedenen Stellen auf. Es bilden sich durch Eisdrücke hohe Presseisrücken. Das ist keine stabile, sichere Oberfläche. Und auf der arbeiten jeden Tag viele Teams draußen auf dem Eis. Wir können nicht mal so eben jemanden in ein Krankenhaus bringen. Und auch das birgt natürlich gewisse Risiken, die unvermeidbar sind. Und unsere Arbeiten finden im Lebensraum des Eisbären statt. Und auch das sind Risiken, mit denen wir hier umgehen müssen und die wir vernünftig managen müssen.
Sie driften jetzt seit 6 Wochen. Was ist anders gelaufen, als Sie erwartet haben? Was war besser, was war schwieriger?
Unsere Eisscholle zu finden war zwar vielleicht nicht unbedingt leichter als erwartet, aber es ging dann doch sehr schnell. Wir haben unsere Eisscholle früher identifiziert, als das im Plan eigentlich vorgesehen war. In den Wochen danach sind wir aber tatsächlich auch von vielen Schwierigkeiten geplagt worden. Das Eis ist eben instabil. Es ist in den dünnen Bereichen dieser Scholle mehrfach aufgerissen. Wir mussten bereits auch Ausrüstungsgegenstände aus dem Wasser wieder bergen. Presseisrücken haben unsere Stromlinien durchschnitten und verschüttet. Und wir haben hier doch eine sehr hohe Dichte an Eisbären. Man kann nur in dem Licht der Stirnlampe nach Eisbären Ausschau halten und das Wärmebild-Sichtgerät, was wir auf der Brücke betreiben, einsetzen, um auch die Umgebung noch nach Eisbären abzuscannen. Aber das ist auch ein Problem, was auch unsere Arbeiten hin und wieder mal zurückwirft. Wenn eine Eisbär in der Umgebung ist, müssen natürlich alle Menschen zurück an Bord kommen, damit alles sicher bleibt.
Wie viel Improvisationstalent war vom Leiter der Expedition gefragt?
Ja, die ganze Expedition besteht eigentlich im Großen und Ganzen nur aus Improvisieren. Wir mussten ein Konzept spontan neu entwickeln, dass unsere schwere Infrastruktur auf dem festen, verpressten Bereich unserer Eisscholle steht und die Wissenschaft dann auf dem dünnen Bereich stattfindet. Das war so nicht geplant, das haben wir improvisiert. Wir mussten unser Stromnetzwerk sehr viel modularer und flexibler aufbauen bei den sehr dynamischen Eisbedingungen, die wir hier haben. Wenn wir eins gelernt haben in den ersten Wochen dieser Expedition, dann improvisieren.
300 Wissenschaftler auf engstem Raum zusammengepfercht, schlägt das schon auf die Stimmung?
Ich würde eher sagen, das schweißt zusammen. Jeder hier an Bord ist sich bewusst, dass wir ein kleines Team von Menschen sind, weit entfernt von jeder anderen menschlichen Seele, über 1000 Kilometer zurzeit. Das sorgt auch dafür, dass sich jeder darüber bewusst ist, Reibereien und Konflikte, die natürlich bei so intensiver Arbeit nie ganz ausbleiben können, diese niemals eskalieren zu lassen, sondern wir wissen, wir sind auf jeden einzelnen Expeditionsteilnehmer für Monate angewiesen. Anders geht das nicht in so einem Team von Menschen, die hier auf sich selbst gestellt, in der Polarnacht, mitten im Eis, so weit weg von allen anderen Menschen unterwegs ist.
Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
Ja, im Moment sehe ich Dunkelheit. Schon seit geraumer Zeit ist hier keine Spur mehr von Tageslicht zu sehen. In der zweiten Oktoberhälfte war bei wolkenfreiem Himmel immer noch eine Dämmerung, um die Mittagszeit herum wahrzunehmen. Das ist lange vorbei. Es ist jetzt hier stockdunkel, Mitternacht genauso wie mittags. Trotzdem sehen wir natürlich im Bereich unserer Suchscheinwerfer vom Schiff oder wenn wir Mondlicht haben, auch diese skurrile, außerirdisch wirkende Eislandschaft um uns herum. Eisskulpturen, die sich aufgefaltet haben durch die Kräfte von Eisdruck und Wind. Dazwischen wieder eingelagerte große flache Bereiche, Ebenen, in denen es in der Regel dunkel ist, wenn der Mond flach darüber scheint. Schwarze Bereiche, so sieht es von uns hier oben aus meinem Fenster aus. Und dadurch sich ziehend langgestreckte Presseisrücken mehrere Meter hoch, in denen sich das Eis eben unter diesen gewaltigen Drücken, die wir hier manchmal haben, krachend und knirschend übereinander faltet und diese Gebilde bildet. Das sieht wirklich außerirdisch aus, wenn ich aus dem Fenster schaue, jedenfalls wenn man überhaupt etwas sieht.
Die Idee, sich mit dem Eis durch die Arktis tragen zu lassen, hatte der Norweger Fridtjof Nansen vor 100 Jahren. Wie hat sich Ihr Bild von ihm verändert, seit Sie selbst durch die Arktis driften?
Ich muss sagen, ich hatte schon immer einen sehr hohen Respekt vor Fridtjof Nansens Leistung. Er hat zum ersten Mal erkannt, wie man ein Schiff konstruieren muss, um diese gewaltigen Eisdrücke, die hier in der Zentralarktis herrschen, überleben zu können. Alle Expeditionen vor ihm sind vom Eis zerdrückt worden. Das ist ihm nicht widerfahren. Er wusste genau, wie man damit umgehen muss. Er hat die Strategien von den Ureinwohnern der Arktis, von den Inuit erlernt und hat sich eben nicht in europäischer Überheblichkeit auf Verfahren verlassen, die vielleicht gut wirken am Schreibtisch irgendwo in einem Büro. Mein Respekt vor Nansen war also schon immer groß. Er ist natürlich jetzt noch größer geworden, als wir aufgebrochen sind und uns von unseren Familien verabschiedet haben. Wussten wir, wir kommen heile und gesund zurück. Wir wussten, wir können sogar von unterwegs aus kommunizieren im begrenzten Umfang. Das war bei Nansen alles nicht der Fall. Als Nansens Team sich von ihren Familien verabschiedet haben, da wusste keiner, ob die jemals auf dem Eis wieder auftauchen, ob man überhaupt jemals wieder irgendeine Spur von denen sehen würde. Sich das zuzutrauen und diesen persönlichen Einsatz einzubringen, das muss ich sagen, nötigt mir schon einen gewaltigen Respekt ab.
Sagt Markus Rex, Leiter der Mosaik-Expedition, deren Drift durch die Arktis gerade erst begonnen hat. Einer der wichtigsten Prozesse auf der Erde findet im Grün der Pflanzen statt. Sonnenlicht wird hier in Biomasse umgebaut und das Ganze in so irrewitzig kurzer Zeit, dass die schnellsten Laser nicht hinterherkommen. Um die Photosynthese endlich aufzuklären, braucht es neue Ideen und die gibt es in der Quantenphysik. Frank Rothelüschen.
Verschränkung ist eine sehr exotische Eigenschaft von Quantenzuständen.
Es scheint nicht einfach für einen theoretischen Physiker wie Frank Schlawin, eines der merkwürdigsten Phänomene der Quantenwelt zu umschreiben, die Verschränkung. Einst postuliert von Albert Einstein besagt sie, dass sich unter bestimmten Bedingungen besondere Paare von Lichtteilchen herstellen lassen. Die stehen selbst dann noch in einer Art telepathischen Verbindung, wenn sie längst auseinandergeflogen sind. Das hat erstaunliche Folgen. Schaut man sich eines der beiden Lichtteilchen an, weiß man damit automatisch auch, welche Eigenschaften sein entfernter Zwilling gerade hat. Ginge es nach Schlawin, Physiker an der Universität Oxford, dann wird man solche Zwillingspaare demnächst auf Blattgrün loslassen. Genauer auf das Molekül Chlorophyll, in dem die Photosynthese abläuft.
Der grundlegende Prozess für das Leben hier auf der Erde, der die chemische Energie bereitstellt für alles Leben auf der Erde.
Licht fällt auf ein Blatt und befreit in blitzschnelle elektrische Ladungen aus dem Molekülverbund im Chlorophyll. Diese Ladungen bewegen sich dann rasant zu anderen Stellen im Molekül, um dort die Energie für die Bildung von Kohlenhydraten bereitzustellen.
Dieser Prozess läuft sehr effizient ab und im Moment wollen wir natürlich verstehen, warum dies der Fall ist und möglichst im zweiten Schritt dann auch verstehen, wie wir das vielleicht auch ausnutzen können für zukünftige Technologien.
Womit Schlawin künftige Generationen von Solarzellen meint. Die Grundlagen der Photosynthese sind zwar geklärt, doch die Details lassen sich heute selbst mit den schnellsten Lasern noch nicht auflösen.
Es passiert alles auf einmal und alles auf einem Haufen. Wenn man Glück hat, kann man es irgendwie rausfiltern, aber in vielen wichtigen Fällen leider nicht.
Schlawin und seine Kollegen rechneten etliche Optionen durch und stießen schließlich auf die entscheidende Idee.
Unsere Idee besteht darin, dass wir Quanteneigenschaften des Lichts verwenden wollen, um sozusagen einen neuen Filter zu bauen und dadurch eben diese Prozesse auflösen können und hoffentlich mehr über diese Photosynthese lernen können.
Konkret könnte das so aussehen: Man schicke eines von zwei verschränkten Lichtteilchen auf ein Photosynthesemolekül. Das absorbiert das Lichtteilchen und ist dadurch mit dem Zwilling verschränkt. Das Entscheidende: Diese Verschränkung dauert nur so kurz an, dass in dem ultraschnellen Energiekarussell lediglich ein winziger Teilprozess angeregt wird und kurz aufleuchtet. Andere Prozesse dagegen werden in dieser kurzen Zeitspanne nicht aktiviert und bleiben buchstäblich dunkel.
Theoretisch funktioniert es wunderbar.
Was für den Theoretiker Schlawin überaus befriedigend ist. Die praktische Ausführung aber bleibt anderen überlassen. Und einige Forschungsteams sind schon an der Sache dran, wobei die Herausforderungen nicht ohne sind.
Naja, zweierlei. Also zum einen sind natürlich diese verschränkten Zustände sehr fragil. Die muss man erstmal kontrollieren, das muss alles stabil ablaufen. Und dann muss man gleichzeitig natürlich auch diese ebenfalls sehr fragilen Photosynthesemoleküle kontrollieren können.
Eine Aufgabe, für die sich am besten zwei an sich sehr unterschiedliche Forschungsdisziplinen zusammentun sollten, empfiehlt Schlawin: Quantenoptiker und Biochemiker.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Quantentheoretiker auf den Spuren der Photosynthese. Sollte der Trick funktionieren, profitiert womöglich auch der Flugverkehr. Eine Hörempfehlung fürs Wochenende.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Hamburg-Bukarest hin und zurück, das kostet mit dem Flugzeug eine halbe Tonne CO2 pro Passagier. Dabei gibt es Biokerosin schon zu kaufen.
Unsere Kapazität beträgt momentan 100.000 Tonnen.
Doch das reicht nicht, der Bedarf ist groß. Wo soll es herkommen, das klimaneutrale Kerosin?
Eine Demonstrationsanlage zur Erzeugung strombasierten Kerosins.
Die Mikroorganismen auf dem Meer dorthin zu trimmen, mehr von den Produkten zu machen.
Nicht hier in Deutschland, sondern in den Wüstenregionen der Welt.
Ideen gibt es viele, doch die Ausbeute mager.
Vielleicht ein Liter pro Tag.
Neokerosin, die Suche nach dem guten Flugtreibstoff. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16.30 Uhr.
Naturschutzgebiete nehmen in Deutschland ungefähr 6% der Fläche ein. Das ist ganz offensichtlich zu wenig, wenn man sieht, wie stark vor allem die Insektenbestände abgenommen haben. Das Problem ist erkannt, doch was kann man tun? Mehr grüne Inseln auf eintönigen Feldern sind im Gespräch oder Ackerbrachen, die man einfach mal in Ruhe lässt, damit die Natur sie zurückerobern kann. Das allerdings dauert eine halbe Ewigkeit. Volker Mrasek mit den Hintergründen.
Die ökologische Forschungsstation Cedar Creek liegt im Bundesstaat Minnesota im mittleren Osten der USA. Man muss sie sich wie einen Flickenteppich vorstellen, ein Mosaik aus Versuchsflächen in der dortigen Prärielandschaft. Manche von ihnen sind naturbelassen, andere werden bewirtschaftet. Und dann gibt es noch einen dritten Typus, Äcker, die irgendwann mal aufgegeben wurden.
Fast alle ursprünglich Maisfelder. Einige davon waren auch mit Kartoffel oder Weizen. Der älteste davon 1927 stillgelegt, also etwa vor 90 Jahren.
Der österreichisch-US-amerikanische Ökologe Adam Clark. Eigentlich arbeitet er am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Clark war aber auch an den Freilandversuchen in Cedar Creek beteiligt. Und die zeigen jetzt etwas Bemerkenswertes. Die Ökologen untersuchten die natürliche Sukzession auf den früheren Feldern, wie stark die Äcker also wieder von der ursprünglichen Vegetation vor Ort zurückerobert wurden. Vornehmlich sind das Präriegräser.
Was wir festgestellt haben, ist sogar 90 Jahren nach Stilllegung, also für die älteste Fläche, die wir angeschaut haben, gab es nur etwa 3/4 von der Pflanzendiversität und nur etwa die Hälfte Biomasse, die man in nie gepflügte Grünflächen erwarten würde.
Selbst nach einem knappen Jahrhundert fehlt also immer noch ein Viertel der ursprünglichen Pflanzengarnitur, obwohl die betreffenden Arten alle in den eng benachbarten Naturflächen wachsen. Dort dominieren vor allem das Bart- und das kleine Präriegras mit den höchsten pflanzlichen Biomassen. Vereinzelt kommen auch Eichen vor. Doch auf die einstigen Ackerflächen wandern die beiden Präriegräser offensichtlich nur in Superzeitlupe ein und die Eichen bisher gar nicht, so die Beobachtungen. David Tillman nennt die Gründe dafür. Er ist Professor für Ökologie an der Universität von Minnesota und leitet die Cedar Creek Forschungsstation.
Es ist so, dass sich auch die Ackerböden nur sehr langsam regenerieren, bis sie ihre ursprüngliche Fruchtbarkeit wiedererlangen. Das ist ein Prozess, der dauert 100 oder 200 Jahre. Auf Äckern gehen mit der Zeit organisches Material und Nährstoffe verloren. Stellt man ihre Nutzung und Düngung ein, dann kann man sehen, die meisten der Böden haben 30-40% ihrer Fruchtbarkeit eingebüßt.
In den Prärien der USA treten häufig Feuer auf. Die Pflanzenwelt ist daran angepasst und unterscheidet sich deshalb von der Vegetation anderer Grasland-Ökosysteme. Dennoch, sagt Adam Clark, könne man etwas Grundsätzliches aus der neuen Studie ableiten, wenn es um die Frage gehe, wie man Ackerbrachen am besten wieder in einen natürlichen Zustand überführe.
Dass man halt Jahrzehnte oder Jahrhunderte warten müsste, bevor man die gleichen Arten und Biomassebedingungen zurückbekommen würde, dass einfach Abwarten oft nicht genug sein wird.
In Nordamerika und in Europa werden heute mehr Ackerflächen aufgegeben als neu erschlossen. Eine große Chance für den Naturschutz. Doch wie es scheint, braucht die Natur selbst viel zu lange, um sie zurückzuerobern. Man müsse ihr deshalb unter die Arme greifen, empfiehlt David Tillman und verweist auf andere Freilandexperimente in seiner Forschungsstation.
Wir haben Versuchsflächen, in denen die Fruchtbarkeit des Bodens schon nach 25 Jahren wieder so hoch war wie nach 100 Jahren natürlicher Sukzession. Wir haben in diesen Flächen die Samen aller Pflanzenarten ausgesät, die dort früher von Natur aus wuchsen und diesen Boden praktisch geschaffen haben. Das ist eine ganz simple, aber erstaunlich effektive Methode.
Die Forscher empfehlen sie zur Nachahmung, um der Natur auf früherem Nutzland viel schneller zur Rückkehr zu verhelfen.
Soweit der Beitrag von Volker Mrasik über das Leben auf Ackerbrachen. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Wegen des Warnstreiks im Deutschlandfunk heute ohne die gewohnten Kurznachrichten aus der Forschung. Wirtschaft und Gesellschaft informiert Sie gleich nach den Nachrichten über den Bundes- und den EU-Haushalt. Ich bin Christiane Knoll. Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Sternzeit, 15. November, Herr der Ringe und der Monde. Seit kurzem hat der Ringplanet Saturn einen alten Titel zurück. Galt er bislang aufgrund seines ausgeprägten Ringsystems lediglich als Herr der Ringe, so gebührt ihm mittlerweile auch wieder der Beiname Herr der Monde. Jupiter war der erste Planet im Sonnensystem, bei dem die frühen Fernrohrbeobachter zu Beginn des 17. Jahrhunderts eigene Monde bemerkten. Bis ins späte 18. Jahrhundert blieb er mit 4 Monden der Rekordhalter. Dann aber übernahm Saturn für mehr als 100 Jahre mit zuletzt 9 Monden die Führung. Ehe Jupiter 1914 wieder gleich und ab 1938 davonzog. Vor 50 Jahren, ehe die ersten Raumsonden ins äußere Sonnensystem vordrangen, kannte man 12 Jupiter-Trabanten, aber nur 10 Saturnmonde. Vor 30 Jahren, bevor mit Galileo der erste künstliche Jupiter-Satellit sein Ziel erreichte, lag Saturn mit 18 bekannten Monden gegenüber 17 Jupiter-Monden wieder leicht in Führung. Doch dann wechselte die Rangfolge erneut und noch in diesem Sommer stand es offiziell 79-62 für Jupiter. Eigentlich lag Saturn zu diesem Zeitpunkt schon lange wieder vorn. Anfang Oktober nämlich meldete das Minor Planet Center die Entdeckung von 20 weiteren Saturnmonden. Sie waren auf Aufnahmen zu sehen, die bereits mehr als 12 Jahre zuvor mit dem japanischen Subaru-Teleskop auf Hawaii belichtet, aber erst jetzt im Detail ausgewertet wurden. Damit stieg die Zahl der bekannten Saturn-Trabanten auf 82, 3 mehr als Jupiter.